Mein Name ist Ebert Wolf und freitags mache ich auf YouTube und Twitch einen Videostream, oft zusammen mit Gästen zum Thema Softwarearchitektur. Zuhörer können dabei auch live im Chat Fragen stellen und mitdiskutieren. In diesem Podcast gibt es die Audiospur von Softwarearchitektur im Stream. Weitere Informationen, Sketchnotes, Übersichten über weitere Folgen gibt es unter software-architektur.tv. Viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Softwarearchitektur im Stream. Und heute geht es um das Thema Klimawandel und Softwarearchitektur. Und ich habe mir dazu Martin Lippert und Stefan Ruck eingeladen. Martin, möchtest du kurz sagen, wer du bist und was du so machst?
Klar, erstmal danke für die Einladung. Freue mich riesig, hier zu sein. Ich bin Martin, ich arbeite für VMware. Eigentlich arbeite ich an Tools, an Entwicklungsumgebungen und IDE-Extensions für Spring und Spring Boot. Bin also Mitglied in diesem Spring Core Engineering Team und versuche Leuten auf der Welt zu helfen, es noch einfacher zu machen, mit Spring Anwendungen zu bauen in ihren Entwicklungsumgebungen, die sie so nutzen. Und darüber hinaus beschäftige ich mich halt schon seit einiger Zeit mit dem Thema Sustainability und mit der Frage, was kann ich tun?
Super, was ist mit dir, Stefan? Was machst du so und wo kommst du her?
Genau, ich bin Stefan von der Firma IT Agile. Wir beschäftigen uns ja mit agiler Softwareentwicklung und entsprechend mache ich das auch in Beratung und Training. Und schwerpunktmäßig habe ich zu tun mit agilem Product Ownership, Agile Leadership und agilen Unternehmenstransitionen.
Super. Und unser Thema heute ist das Thema mit dem Klimaschutz und der Klimakatastrophe. Vielleicht fangen wir irgendwie an mit der Frage, warum ist denn das überhaupt ein wichtiges Thema? Also warum ist das irgendwie relevant? Mag jemand von euch dazu etwas sagen?
Die Frage ist, muss man das so wirklich noch diskutieren? Ne? Also ich meine, dass es Klimawandel gibt, ist irgendwie klar, dass es irgendwie eine schlimme Bedrohung für den Planeten und uns ist, ist irgendwie auch klar. Ich verbringe normalerweise, wenn ich darüber nachdenke und mich damit beschäftige, wenig Zeit damit nochmal zu erläutern, warum das ein Problem ist. Ich glaube, das ist inzwischen schon allgemein bekannt und auch akzeptiert, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch weiter darüber hinaus in unserer Gesellschaft. Das ist, glaube ich, einfach klar, dass da was passieren muss, sonst wird es nicht so schön.
Irgendwas zu sagen? Genau. Was mich da so ein Stück antreibt, ist, dass ich glaube, dass es ungünstig ist, sich da alleine auf Politik zu verlassen. Also könnte man natürlich sagen, eigentlich ist es ihr Job, aber zumindest ich nehme nicht wahr, dass das ausreichend schnell und ausreichend strikt passiert. Deswegen glaube ich, dass wenn wir aus der Wirtschaft nicht auch was tun, dass es dann alles noch viel haariger wird. Mhm. Und am Ende ist, also selbst wenn man sagen will, die Politik muss sich darum kümmern, das, was sie tun muss, ist deutliche Änderungen am Wirtschaftssystem, an unseren Wirtschaften vornehmen. Und da könnte man jetzt drauf warten oder selber die Initiative ergreifen und das vielleicht auch eher auf eine Art und Weise gestalten, die dann für uns in der Wirtschaft auch noch gut funktioniert.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, der mich immer wieder antreibt. Ich glaube, ich bin kein großer Freund davon, immer auf die anderen zu zeigen und zu sagen, ja, das ist ja ein Problem von dem, der muss das zuerst lösen. Oder, ach nee, die sind aber viel schlimmer, die müssen das zuerst machen. Sondern ich frage mich heute auch viel, was kann ich machen? Also in meinem beruflichen Alltag und privat mache ich halt schon Krams. Aber da ich halt auch viel Zeit im Beruf und auf der Arbeit verbringe und vielleicht ja auch viele Entwickler auf der Welt erreichen kann, finde ich es halt eine spannende Frage, was kann man als Softwareentwickler oder in meinem Beruf, was kann ich eigentlich da tun, um dazu beizutragen?
Genau, ich wollte eigentlich an der Stelle noch ein paar Sachen sozusagen ergänzen aus meiner Sicht, weil mich, also das war für mich halt auch der Motivator, mich interessiert das Thema halt irgendwie auch oder bewegt es. Und ich meine, ich habe gestern, glaube ich, einen Tweet geretweetet mit, dass es halt im Moment 30 Grad in der Arktis sind. Und also das sollte halt irgendwie nicht so sein, würde ich sagen. Und ich habe letzte Woche, ich tatsächlich vor ziemlich genau einer Woche einen Tweet geretweetet, der halt sagt, naja, wenn es halt so weitergeht, kann man alten Graphen sich anschauen und dann sieht man halt, dass es halt irgendwann Hungersnöte, Dürren und in der Folge halt Chaos und Krieg gibt. Und wenn wir halt nicht aufpassen, haben wir halt im Extremfall nur noch 1 Milliarde Menschen auf der Erde. Ich glaube, im Moment sind es 8, dann haben wir 7 Milliarden weniger. Und mir geht es ein bisschen so, ich glaube, Martin, du hattest das gesagt, ich habe eigentlich begrenzt viel Lust, über das Thema noch zu diskutieren. Also nicht, das ist halt etwas, was uns einfach angehen muss und da müssen wir halt einfach was tun. Und und das war für mich so ein bisschen so das Erlebnis, womit ich das, was, also ich will nicht sagen Erweckungserlebnis, sondern das, was ich so für mich prägend war, als ich halt im Sommer 2018 vor die Tür gegangen bin und halt den Waldbrand, ich habe damals in Berlin gewohnt, 60 Kilometer südlich von Berlin gerochen habe und mir gedacht habe, irgendwas ist hier irgendwie schief. Aber wie dem auch sei, wir wollen ja heute über Lösungen auch reden und was man da eben machen kann. Das führt ja irgendwie zu der Frage, also wir reden halt über Softwarearchitektur im Stream und ich muss gestehen, also so ein Thema ist ja ein bisschen vielleicht ein merkwürdiges Thema. Warum sollte uns das denn als Softwarearchitekten, Softwarearchitektin oder Leute, die halt irgendwie in diesem Bereich tätig sind, überhaupt interessieren? Was können wir denn da überhaupt tun? Habt ihr da irgendwie eine Idee?
Ich glaube, dass Wenn ich einfach am Anfang unterbreche mich, Stefan, oder ergänze oder diskutiere. Für mich ist es eine Sache, die ich von zwei Seiten betrachte. Das eine ist, dass ich glaube, dass Software inzwischen halt Bestandteil von ganz, ganz, ganz vielen Bereichen in unserem Leben sind. Also Software ist sozusagen überall. Ne? Egal, wo du hinschaust im täglichen Leben, auch wenn du gar nichts mit der Industrie zu tun hast, du bist ständig mit Software konfrontiert und Software ist überall. Im Umkehrschluss stelle ich mir also auch vor, Software hat eigentlich auch einen großen Einfluss auf viele Sachen. Das ist weit verbreitet, das läuft überall, das existiert überall, das wird an vielen Stellen entwickelt, das wird ein immer wichtigerer Bestandteil von vielen, vielen Unternehmen. Also das ist eigentlich ein großer Hebel, ein großes Thema, womit man viel, viel Reichweite bekommen kann und viel Einfluss auch. Als Softwareentwickler, als Produktdesigner, als Produktmanager, als jemand, der sich mit diesem Thema beschäftigt, kann man einfach viel Einfluss haben, glaube ich, auf viele Bereiche. Und das andere ist, dass, wenn man sich die Zahlen anguckt, wird immer viel über das Fliegen geschimpft und die Emissionen, die beim Fliegen entstehen. Wenn man sich halt so die CO2-Emissionen und den Energieverbrauch anguckt, den die weltweiten Datacenter verbrauchen und die Internetnutzung, dann bist du halt auf dem gleichen Level wie die komplette Flugindustrie auf dem ganzen Planeten. So, also ich finde, wir reden sozusagen nicht über, wenn wir über die IT reden, ja, das ist so ein kleiner Teil, ein kleiner Aspekt, aber eigentlich, also es gibt, die anderen sind alle viel schlimmer. So, und die Flugindustrie, das ist das große Problem und deswegen sollte keiner mehr fliegen. Also ja, das ist ein Problem, aber der IT-Sektor, gerade wenn ich so auf die Rechenzentren und die Internetnutzung, Datenübertragung gucke, das sind jetzt sagen wir mal so große Faktoren dabei, die spielen sozusagen in der gleichen Größenordnung. Und deswegen glaube ich schon, dass da kann man was tun, da kann man was verändern, da kann man was machen, da kann man dazu beitragen. Mhm.
Stefan, ihr habt euch ja, glaube ich, als Firma sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Wie habt ihr denn rausgefunden, was jetzt für euch, also für IT Agile, die CO2-Treiber sind und was ihr da halt insbesondere tun könnt?
Also es gibt bei uns schon seit Ewigkeiten oder gab es schon seit Ewigkeiten Verständnis davon, dass Fliegen ungünstig ist. Und das hat dann auch über die Jahre dazu geführt, dass wir weniger geflogen sind und wir schon seit Ewigkeiten die Flüge kompensieren. Und damals vor allem über Atmosphäre. Es kam dann aber irgendwann auch das Verständnis dazu, dass Kompensieren nicht den gleichen Effekt hat, wie nicht zu fliegen. So aus verschiedenen Gründen, auf die wir vielleicht später noch eingehen können. Und irgendwann wurde das Bewusstsein bei uns breiter, also dass man auch andere Themen angucken muss. Und Dann haben wir beispielsweise herausgefunden, dass man sich auch als klimaneutral zertifizieren lassen kann. Zum Beispiel vom TÜV. Also da gibt es auch so internationale Standards, da gibt es so verschiedene Ausbaustufen, ob ich sage, ich mache nur meinen Unternehmensstandort quasi klimaneutral oder die Produkte oder sozusagen auch die Effekte meiner Produkte. Und dadurch haben wir beispielsweise gelernt, dass ganz schön viel unserer CO2-Emissionen dadurch entstehen, dass Leute zu uns zu Schulungen kommen. Das hatten wir vorher überhaupt nicht auf dem Schirm, dass wir das mit betrachten müssen. Also wenn jemand mit dem Auto oder dem Flugzeug zu uns anreist und dann im Hotel absteigt, dann entstehen dabei CO2-Emissionen, die wir zwar nicht direkt verursachen als IT Agile, aber unser Business verursacht das. Und wenn man sozusagen der höchste Neutralitätsstandard wäre, das mit zu betrachten. Und was man für die Zertifizierung tut, ist, du kompensierst das, und hast halt einen Plan, wie du daran arbeitest, das schrittweise zu reduzieren. Mhm. Und in unserem Business ist es tatsächlich so, dass ich kriege die genauen Reihenfolgen jetzt nicht zusammen, muss ich zugeben, aber es sind so Flüge unserer Schulungsteilnehmer, Hotelübernachtungen unserer Schulungsteilnehmer, Flüge unserer Berater und Hotelübernachtungen unserer Berater. Das macht irgendwie 80-90% unserer CO2-Emissionen aus. Und die restlichen, da haben wir uns von einem Unternehmen beraten lassen, die darauf spezialisiert sind, so CO2-Fußabdrücke zu ermitteln. Und die haben das dann abgeschätzt. Und das ist ja nachher alles, wenn es um Kompensation geht, in dem Bereich von wenigen 100 Euro. Da muss ich das nicht auf das Kilogramm genau wissen, wie viel CO2 wir durch Heizung freigesetzt haben. Im Zweifel bezahlt man dann ein bisschen mehr Geld.
Ich finde es auch interessant, wenn man da auf diese Zertifizierung drauf guckt und sagt, als Unternehmen bin ich hier CO2-neutral. Das hat WM ja auch vor einigen Jahren schon gemacht. Ich finde es halt interessant, auch sozusagen unter die Haube zu gucken und zu gucken, welche verschiedenen Varianten gibt es da eigentlich. Und es gibt jetzt ja auch in letzter Zeit das erste Level zu sagen, ich bin CO2-neutral, weil ich kompensiere das sozusagen den Rest, den ich nicht verhindern kann. Und gerade in letzter Zeit fangen die meisten Unternehmen ja an, auf das sogenannte Net Zero zu gehen. Das ist ja quasi nochmal eine Stufe weiter. Und zu sagen, hey, ich kompensiere nicht nur die CO2-Emissionen, die ich verursache, sondern ich versuche, Maßnahmen zu ergreifen, um quasi unterm Strich auf Null-Emissionen zu kommen. Das heißt tatsächlich, die Emissionen, die ich nicht verhindern kann, wieder aus der Atmosphäre rauszuziehen, über diverse Varianten. Vielleicht quatschen wir ja auch mehr über diese verschiedenen Kompensationsgeschichten am Ende. Aber ich finde, da kann man auch als Unternehmen sozusagen auf unterschiedliche Ebenen drauf gucken und auch unterschiedlich weit gehen. Und das finde ich halt auch spannend und cool.
Genau. Ich muss einen kurzen sozusagen technischen Hinweis loswerden. Also meine Kollegin, die gute Lisa, macht ja die Sketchnotes, die auch immer super populär auf der Webseite sind. Und wir probieren heute mal aus, das sozusagen live zu zeigen. Also das ist das, was man da unten gerade sieht. Gerne dazu auch auf Feedback. Und wir haben jetzt in dem Kontext, wir haben jetzt gerade im Chat bei Twitch von dem Verbauti die Frage, wie funktioniert denn das mit dem Kompensieren? Und die hatte ja vorhin schon gesagt, dass das sozusagen so ein bisschen so eine Wissenschaft für sich ist. Also wie funktioniert das und was bringt das? Ist das überhaupt hilfreich? Was ist da euer Gefühl?
Oder wie? Das hängt halt extrem von den Projekten ab, die man da quasi finanziert. Also der Klassiker ist ja, dass beispielsweise irgendwo, beispielsweise in Afrika oder Asien, vielleicht Kohlekraftwerke stillgelegt werden und dafür andere Kraftwerke gebaut werden. Und man sozusagen für das Bauen dieser neuen energiesparenderen Kraftwerke dann bezahlt. Und für diese Kompensation ist auch tatsächlich zum Beispiel nicht notwendig, dass es jetzt klimaneutrale Kraftwerke sind. Also wenn ich sage, ich schalte ein Braunkohlekraftwerk ab und baue dafür ein Gaskraftwerk hin, dann wäre das trotzdem ein Vorteil. Und dass viele Kompensationsanbieter machen das halt in diesen Ländern, weil das da viel billiger ist als bei uns. Ein Problem aus meiner Sicht, und ich bin kein Experte dafür, das ist sozusagen das Laienniveau, das wir uns da so angeeignet haben. Die Probleme dabei sind halt, wenn das in diesen Regionen stattfindet, hat man wenig Verlässlichkeit über die Nachhaltigkeit. Also ich könnte jetzt relativ billig beispielsweise Bäume in Brasilien pflanzen lassen. Aber ich habe keine Sicherheit darüber, dass nicht irgendwer das alles wieder abfackelt oder damit sonst was macht. Genauso ist es bei den Kraftwerken und bei vielen Kompensationen. Es ist halt leider auch so, dass sie eben erst relativ spät wirken. Also ich bezahle heute Geld für ein Kraftwerk, das vielleicht in 5 oder 10 Jahren in Betrieb geht. Bei den Bäumen ist es noch drastischer. Die speichern sozusagen, da rechnet man über 80 Jahre, die Energie, das CO2 speichern. Das ist halt zu spät.
Ich glaube, das muss man sich auch wirklich, wenn man das macht, klar machen, dass das so ein, das klingt erstmal wie so ein leckerer Mechanismus im Sinne von, oh, ich bezahle Geld, damit mache ich dieses Offsetting, ne? So, und dann bin ich das Problem los. So, und ich glaube, das ist wirklich nur so ein Last Resort, ne? Das allerletzte Mittel, was man einsetzen kann, dieses Offsetting zu machen für Sachen, die man gar nicht irgendwie verhindern kann, weil es immer, egal welches Offsetting man macht, immer darauf hinausläuft, ich blase die Emissionen in die Atmosphäre, ne? Durch meinen Flug, durch meine Reise, durch was auch immer, die sind da drin. So. Und dann bezahle ich Geld dafür, dass entweder ich irgendwo anders diese Menge an Emissionen in Zukunft mal irgendwann einspare oder die nicht erzeugt werden, weil sonst, wenn ich das Geld nicht investieren würde, würden die auch noch erzeugt werden, diese Emissionen. Das sind so das Kohlekraftwerk, was du angesprochen hast, Stefan, ne? So, also investiere ich quasi Geld dafür, dass in Zukunft eine Menge an CO2 weniger in die Atmosphäre kommt, die sonst noch reinkommen würde. Das ändert aber eigentlich gar nichts an den Emissionen, die ich reingesteckt habe. So, also das reduziert die auch nicht oder nimmt die wieder weg oder irgendwas. Und dann gibt es halt diese anderen Projekte, die du angesprochen hast, mit also Bäume, Pflanzen oder ähnliches, die aktiv das sozusagen ausmessen, das CO2 wieder zu entfernen aus der Atmosphäre, die ich reingepackt habe, aber eben über einen langen Zeitraum. Also das muss man sich halt auch klar machen, wenn ich das zum Beispiel über Bäume oder sowas kompensiere, dann ist das ja ausgelegt, sagen wir mal, auf 80 Jahre, gibt natürlich auch andere Berechnungen dazu, aber sagen wir mal hier auf 80 Jahre. Das heißt, wenn ich dieses Jahr so und so viel fliege, so, und jetzt Bäume dafür pflanze, dann werden in 80 Jahren, sind die Emissionen, die ich jetzt durch die Flüge reingepustet habe, werden dann wieder weg sein. Wenn ich nächstes Jahr aber auch fliege und das auch wieder kompensiere über Bäume, dauert das auch nochmal die Zeit. Und also damit hat man sozusagen, man gewinnt eigentlich auf der Zeitachse, die wir haben. So, und wenn man jetzt drauf guckt und auch auf die Diskussion guckt, sagt man ja, naja, 2030, 2040, 2050 maximal, also aber länger auf keinen Fall, und eigentlich muss alles viel schneller sein, hat man sozusagen mit, ich kompensiere das und verhindere damit Emissionen in die Zukunft oder ziehe das raus, das ist erstmal natürlich gut, so, also ich will gar nicht dagegen argumentieren, ich finde, das sind alle super Projekte und super Sachen, sollte man machen, aber sie führen nicht dazu, dass ich eigentlich in einem angemessenen Zeitraum die Emissionen, die ich jetzt verursache, wieder rausziehe. So, deswegen finde ich, für mich kann es eben nur dieses Last Resort sein, ne? Dieses allerletzte Mittel, wenn ich gar nichts anderes machen kann. Aber eigentlich muss ich super viel Energie investieren, um vorher die Emission gar nicht erst zu erzeugen, und zwar zügig.
Ja, und ich würde es aber tatsächlich ein bisschen relativieren wollen. Also ein Mechanismus wäre zum Beispiel beim Bäumepflanzen sozusagen langfristig zu überkompensieren. Also jetzt nicht rechnerisch so viele Bäume zu pflanzen, wie du pro Tonne Emissionen brauchst, sondern das 5- oder 10-fache beispielsweise. Dann gibt es halt auch noch die Möglichkeit, ich habe es noch nicht so hundertprozentig durchdrungen, aber es gibt ja Anbieter, die da zahlst du Geld dafür, dass die den Kohlekraftwerken die Emissionszertifikate wegkaufen. So, und ein Anbieter, die machen das beides, also da For Tomorrow heißen die, ohne dass ich jetzt Werbung für die machen will, da kommt mit deinen Kompensationszahlungen, pflanzen die Bäume in Deutschland, also um diese Sicherheit zu gewähren, dass die auch in 50 Jahren da noch stehen, und kaufen Emissionszertifikate und legen die still, so, damit man auch sehr zügigen Effekt hat. Also ja, es wäre noch besser, wir würden es gar nicht ausstoßen, ne? Aber ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen aufpassen, dass, also Kompensation ist nicht gleich Kompensation, so, und es gibt da schon einen riesigen Unterschied im Hebel, natürlich kosten die Sachen auch mehr.
Keine Frage. Ne? Ja, ich finde, also das sind die Emissionsrechte wegkaufen, finde ich zum Beispiel auch super spannend, also klingt laienhaft, erstmal finde ich total sinnvoll, ne? Und am guten Hebel. Das mit den Bäumen ist halt auch so eine, finde ich, das ist halt auch eine Kompensation, die ist erstmal total einleuchtend. Auch da ist natürlich, wenn man sich im Detail das anguckt und im Detail wieder reinguckt, sind die Sachen natürlich auch komplex und nicht einfach. Und viele Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, welche Bäume und wie lange wirklich und sonst irgendwas. Und da gibt es halt auch Studien, die in die eine Richtung gehen und Studien, die in die andere Richtung gehen. Und auch Studien, die sagen, der Effekt ist gar nicht so groß, wie wir uns das jetzt versprechen. Und der Effekt ist aber noch ein bisschen anders bei den und den Bäumen. Also es ist halt auch im Detail wieder sehr komplex. Deswegen, ich glaube, ich immer dazu tendiere, das super gut zu finden und unbedingt machen und gerne auch die 10- oder 20-fache Menge. Wobei das natürlich rechnerisch auch nicht ganz genau aufgeht, weil wenn die gepflanzt werden, ist, also wie gesagt, es ist komplex. Aber ich möchte halt verhindern, dass man nur noch darauf guckt, ne, und sagt, ach ja, ich erzeuge CO2-Emissionen, oh ja, das ist schlecht. Okay, aber ich kaufe halt stattdessen das und das und dann bin ich wieder clean, dann ist alles easy und dann ist alles gut. Also ich glaube, das ist halt so ein Trugschluss, der schnell passieren kann und dem möchte ich unbedingt vorbeugen, ne? Um das mal klar zu machen, was bei dem Offsetting eigentlich passiert und welchen Effekt das eigentlich langfristig hat und dass der gut ist, super, aber er löst eigentlich nicht das Problem, das ich jetzt sozusagen habe mit den Emissionen, die ich produziere. Ne?
Genau. Also vielleicht ein paar Sachen, der Verbaut hat halt geschrieben im Chat, dass ihn das an den Ablasshandel in der Kirche erinnert und ich muss gestehen, genau das daran erinnert es mich auch, aber ich glaube, es hat sozusagen moralisch dann doch etwas, wie soll ich sagen, höherwertiger. Für mich ist ja nochmal wichtig, so konkrete Dinge, die man halt tun kann. An der Stelle vielleicht auch eine persönliche Bemerkung. Ich habe halt irgendwann entschieden, dass ich nicht mehr fliege und bis jetzt bin ich damit auch durchgekommen. Das hängt aber, glaube ich, mit dem Luxus zusammen, meines Jobs sozusagen zusammen, nicht? Also wenn ich halt für eine Firma arbeiten würde, wie VMware, die halt letztendlich eine amerikanische Firma ist, wäre das vermutlich deutlich schwieriger, weil man eben, oder ich habe ja tatsächlich auch früher exakt für die Firma gearbeitet, da hätte ich mir das wahrscheinlich nicht leisten können, zu sagen, ich fliege halt einfach überhaupt gar nicht mehr, weil man eben ab und zu mal in die USA muss. Die andere Sache, Stefan, du hattest vorhin gesagt, Atmosphäre sind die ihr sonst nutzt für Kompensation. For Tomorrow hatten wir gerade eben gehört. Bei Atmosphäre bin ich irgendwie auch mal gelandet. Warum seid ihr da gelandet? Also gibt es da irgendwie
historische Gründe, als wir damit angefangen haben, und das muss ja auch schon 10 Jahre oder länger her sein, ne? Da gab es nicht so viele Möglichkeiten, das zu tun. Und der Fokus damals auch von Atmosphäre war ja einzig und allein Fliegen. Also ich habe damals, wollte ich privat die Emissionen durch mein Auto kompensieren. Und das war gar nicht so leicht, über die Atmosphäre-Webseite herauszufinden, wie viel ich bezahlen muss, weil das basierte alles auf Flugkilometern. So, das ist so. Und dann sind wir erstmal da hängen geblieben. Und die letzten Jahre haben wir es aber anders gemacht, also über andere Anbieter, weil wir uns bewusster mit der Frage beschäftigt haben, was wir genau unterstützen wollen. Und ich glaube, und da ist für mich tatsächlich auch dieser Punkt mit dem Ablasshandel. Die Diskussion hatten wir bei uns auch und ja, das ist erstmal so. Und für mich steckt da total viel, steckt die Frage der Haltung dahinter. Also, tue ich das, also mich mit dem Thema beschäftigen und kompensieren, weil ich glaube, dass ich das tun muss, also aus Verpflichtung, dann passiert das, glaube ich, relativ schnell, dass man in so eine Ablasshandelgeschichte gerät und dann auch sagt, hier, nimm mein Geld und lass mich in Ruhe. Was ich viel kraftvoller finde, ist zu sagen, was ist das, was ich tun will? Also wir wollen daran arbeiten, aktiv, um eine bessere Zukunft zu gestalten. So, und dann habe ich einen anderen Umgang mit diesen Kompensationsprojekten, weil da gebe ich nicht irgendwem Geld und sage, lass mich in Ruhe, jetzt habe ich mich freigekauft, sondern jetzt will ich wissen, was das ist, wie das funktioniert und auch mich dauerhaft und kontinuierlich mit dieser Frage beschäftigen. So, also Martin hat ja gesagt, alles wahnsinnig komplex und ich glaube, eine Gefahr ist, dass man sich tot analysiert, bevor man irgendwas tut. So, also weil je mehr Zeit wir verstreichen lassen, desto mehr ist zu tun. Und insofern ist unser Ansatz im Moment eher dann kleine Sachen zu machen und immer wieder im Gespräch zu bleiben darüber, wie gut das funktioniert, ob es bessere Wege gibt. Und gefühlt poppt ja im Moment jede Woche eine neue, coolere Variante auf. Also jetzt vor ein paar Tagen habe ich gelernt, dass man auch Moore in Deutschland wieder nässen kann. Das bindet wohl auch wahnsinnig viel CO2, wohl auch schneller als diese Baumgeschichte. Und darüber lernen wir uns dann ja voran. Und ich glaube, wir werden einfach schrittweise immer besser. Und ich glaube, es hat einfach niemand jetzt die perfekte Lösung für jetzt. Ne? Also man sagt, da bezahle ich jedes Jahr 50.000 Euro hin und dann wird alles gut. Und das weiß einfach kein Mensch. Ne?
Genau, die andere Frage, die ich mir gestellt habe, du hattest jetzt gesagt, ihr habt euch vom TÜV beraten und zertifizieren lassen. Wie genau funktioniert das? Also
eine Anstrengung von denen beraten, aber nicht zertifizieren lassen. Weil wir die Beratung hat, das ist dann so ein Eintages-Workshop gewesen, wo sie uns dann diese verschiedenen Scopes erläutert haben und auch das mit dem, wie das läuft mit dem Stilllegen von Emissionszertifikaten und wie Kompensationsprojekte sind und was man dafür nachweisen müsste und welche Standards das gibt. Und dann haben wir uns erstmal gegen die Zertifizierung entschieden, weil es über den TÜV auch relativ aufwendig ist und die Zertifizierung als solches ja dem Klima nichts nützt. So, also ne, wenn wir das Gleiche tun, Emissionen reduzieren und kompensieren, ob wir eine Zertifizierung haben oder nicht, nützt nichts. Das hätte dann primär einen Netzwerkeffekt auf unsere Kunden und vielleicht Partner. Den haben wir damals als nicht vordringlich betrachtet und deswegen Zertifizierung erstmal zurückgeschoben. Lustigerweise ist es aber so, dass ich in einem Gespräch mit Boris Gloger von Gloger Consulting das mal angesprochen hatte, dass wir überlegen, uns zertifizieren zu lassen. Und daraufhin hat er das dann für Boris Gloger Consulting gemacht. Also ihm war das vorher nicht klar, dass das geht. Und die haben das dann gemacht. Und eigentlich finde ich das ganz schön, sich so gegenseitig zu inspirieren und sich auch ein Stück weit unter Druck setzen zu lassen. Ne? Und zu sagen, ah, guck mal, hätten wir auch machen können, haben die aber gemacht. Und wie finden wir das eigentlich? So, und wollen wir jetzt nur nachziehen oder wollen wir mit irgendwas wieder die Nase vorne haben?
Genau, vielleicht an der Stelle ein Hinweis, also den, ich habe ja schon den Link auf den Podcast, den du damals mit Boris gemacht hast, also den würde ich dann halt auch sozusagen auf die Webseite mitpacken und in die YouTube-Kommentare später. Gibt es da auch einen Link zu diesem Ein-Tages-Workshop, den wir da irgendwie reinpacken können?
Kannst ist du mit mir nicht irgendwie bewusst. Also es gibt, wenn man beim TÜV sucht, findet man da eine Webseite mit Ansprechpartner und an denen haben wir uns gewendet und die haben dann Angebote.
Okay, alles klar. Das heißt, da geht man dann, muss man sozusagen die Suchmaschine belästigen.
Der TÜV, so Hinweis noch, der TÜV ist tatsächlich auch nicht scharf darauf, Zertifizierungen zu verkaufen. Also die haben, die haben genau diese Frage schon angesprochen. Ne? Also was ist das, was wir erreichen wollen und brauchen wir ein Zertifikat dafür?
Ah, okay.
Das war erstmal von der Beratung ganz cool.
Ja, und so sollte es ja eigentlich auch sein, nicht? Dass man dann versucht, die Probleme, die Herausforderungen des Kunden zu lösen an der Stelle. Dann eine Sache, die mich sozusagen noch interessiert von dem, was du diskutiert hast. Du hast ja gesagt, dass die Hotelübernachtung der Schulungsteilnehmer, wenn ich es richtig verstanden habe, ein größerer Faktor sind als die Flugreisen von euren Beratern und Beraterinnen. Kannst du irgendwie das illustrieren? Also ich hätte bisher gedacht, dass die Flugreise im Vergleich zu einer Hotelübernachtung massiv mehr CO2 verursacht. Da bin ich jetzt ein bisschen sozusagen irritiert. Ich habe da ein bisschen einen anderen Eindruck gewonnen. Ist das zu Recht so oder habe ich da irgendwas falsch verstanden?
Tatsächlich habe ich habe vier Sachen aufgezählt und gesagt, ich weiß die genaue Reihenfolge nicht.
Ah, okay.
Ich gucke mal nach und es war tatsächlich nach unserer Abschätzung und das ist ja alles nur grob, weil wir wissen es nicht für die einzelnen Schulungsteilnehmer, wie die anreisen. Ne? Die Reihenfolge bei uns wäre tatsächlich Flügeberater, Hotelkunden, Flügelkunden und Hotelberater. Das war aber eine grobe Abschätzung. Und das Hotel so eine große Rolle spielt, liegt halt einfach daran, dass also in der Gesamtheit, dass eine Hotelübernachtung bei jeder Dienstreise anfällt, wir die meisten Dienstreisen aber mit der Bahn machen.
Ah, okay.
Deswegen kann das in der Summe durchaus sein, dass in so einem Business wie bei uns und auch wie bei euch Hotelübernachtungen mehr Emissionen erzeugen als das Fliegen. Und das ist ein bisschen unangenehm, weil das viel schwieriger ist, aus der Nummer rauszukommen. Ne? Also wir haben jetzt so Diskussionen, wie sollte die Folge sein, dass wir bei Kollegen übernachten, statt ins Hotel zu gehen, wenn wir auf Dienstreisen sind. So, ich finde, es ist ein bisschen komisch, so die Vorstellung, aber im Grunde muss man mal diese Sachen durchdiskutieren, um dann eine bewusste Entscheidung zu fällen, was man will. Ne? Hm.
Führt mich eigentlich zu der nächsten Frage, das hattest du jetzt nicht explizit gesagt, aber die Bahnfahrten sind ja jetzt gar nicht drin in der Liste, wenn ich es richtig sehe.
Ja, ich guck mal hier. Nee, da geht die Abschätzung tatsächlich davon aus, dass Bahnfahren emissionsfrei ist. Und da bin ich selber nicht sicher, wie da die Faktenlage aussieht. So, also die Bahn wirbt ja damit, aber es gibt ja auch den Vorwurf, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, dass das halt ein Stück Greenwashing ist, also dass die Bahn den grünen Strom quasi auf die Schiene bucht, aber noch dreckigen Strom hat für die Dinge, die sie sonst so machen.
Genau, das ist übrigens auch meine Wahrnehmung. Also ich müsste da, genau, ich könnte nochmal versuchen, das irgendwie sozusagen rauszusuchen, dass eben die Bahn eben am Ende einen Strommix hat, der relativ identisch ist zu dem Durchschnitt in Deutschland. Aber da gucke ich mir nochmal, ob ich da sozusagen einen Link finden kann.
Und es wäre auch mit dem Strommix ist Bahnfahren immer noch viel, viel günstiger bezüglich Klima als Fliegen oder Autofliegen, ne?
Ja, genau, aber also das, was bei mir hängen geblieben ist, aber wie gesagt, ich, also wie soll ich sagen, nicht auf die Goldwaage hängen, ist eben, dass diese Sache, mit der sie groß werben, dass eben der IC mit Ökostrom fährt, dass das zwar so sein mag, aber dass am Ende das Unternehmen insgesamt mit dem totalen Stromverbrauch, also die haben ja irgendwie auch Immobilien und die haben irgendwie Nahverkehr und was der Teufel was, am Ende dann irgendwie da landen, wo wir als Deutschland eben auch landen mit, ich weiß nicht, 30-40% regenerative Energie, wenn ich es richtig sehe. Aber wie gesagt, da würde ich dann irgendwie nochmal nachrecherchieren, um das irgendwie rauszufinden. Gut, damit haben wir, glaube ich, irgendwie so dieses Thema rund um, was bedeutet das für eine Beratung und wie können wir da sozusagen rangehen, das haben wir, glaube ich, damit diskutiert. Würde ich jetzt irgendwie zu der nächsten Frage kommen. Also wir haben ja, also wir bauen irgendwie Software oder zumindest helfen wir Leuten dabei, irgendwie Software zu bauen. Wie kriege ich denn jetzt raus, wie viel CO2 das Stück Software, was ich gebaut habe, dann tatsächlich im Betrieb verursacht? Also du hattest ja vorher ganz am Anfang, Martin, relativ beeindruckend gesagt, dass wir mit diesen Rechenzentren am Ende an der Stelle sind, ungefähr wo auch der Flugverkehr ist. Also es hat durchaus Signifikanz, um es halt mal freundlich zu sagen. Was können wir da jetzt tun? Wie können wir da besser werden?
Es gibt tatsächlich relativ gute Untersuchungen dazu und relativ gute Statistiken, wie viel Strom verbraucht wird, so wie viel Energie verbraucht wird. Und das kannst du umrechnen in die CO2-Emissionen. Wobei das natürlich auch nicht immer 100% gleich ist überall, weil natürlich, wenn du das Rechenzentrum an diesem Ort betreibst, ist ein anderer Strommix, als wenn du das in Nordamerika betreibst, als in Nordamerika an dem Fleck, an dem Fleck, an dem Fleck und ähnliches. Also auch da ist sozusagen immer nur so, die genauen Zahlen sind tatsächlich schwierig. Lustigerweise gibt es da, glaube ich, APIs zu. Also es gibt sozusagen Public APIs, da kannst du abfragen, wie ist der Strommix an einer bestimmten Stelle tatsächlich jetzt genau in diesem Moment, so, was du auch für lustige andere Sachen noch nutzen kannst. Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, kann man sich schnell verlieren in ganz vielen Details. Und weil das natürlich auch wieder komplex ist. So, also wenn ich jetzt Software entwickle und Software betreibe, wo entstehen da eigentlich die CO2-Emissionen? Ne? Also natürlich der Energieverbrauch von dem Computer, der Maschine, die hier läuft. Die Kühlung des Rechenzentrums verbraucht Energie. Die Produktion der Hardware verbraucht Energie, erzeugt CO2-Emissionen, die da in dem Rechenzentrum läuft, die ich verwende, die eine bestimmte Lebensdauer hat. Der Netzwerktransfer erzeugt CO2-Emissionen durch den Stromverbrauch. Die ganzen einzelnen Punkte kann man abgrasen und da CO2-Werte tatsächlich auch dran schreiben. Also keine Ahnung, beispielsweise kann man ungefähr, gibt so grobe Schätzungen dazu, kannst ungefähr sagen, dass wenn du ein Gigabyte Daten übers Internet überträgst, erzeugst du ungefähr ein bisschen mehr als ein Kilo CO2-Emissionen. So, wenn du das jetzt mal hochrechnest, also ich habe das aus Spaß mal gemacht, ne, meinen Router, meinen Home-Router hier angeguckt, ne, wie viele Daten habe ich denn übertragen im letzten Monat, so rein und raus, war ich irgendwo bei zwischen 500 und 800 Gigabyte. So, wenn du das umrechnest, landest du na, bei einer Tonne CO2 ungefähr. So, und eine Tonne CO2, da bist du schon dicht an einem Langstreckenflug von Europa nach Nordamerika. Und das nur so durch die Daten, die hier ins Haus rein und aus dem Haus raus, als Beispiel. So nur mal so eine Größenordnung zum Beispiel so klar zu machen.
Woher kommen denn die Zahlen? Also ist das tatsächlich etwas, wo es verschiedene Untersuchungen gibt, die dann irgendwie zu demselben Ergebnis kommen, oder?
Ja, es gibt relativ gute wissenschaftliche Untersuchungen, die sich angucken, also die da auch die verschiedensten Facetten mit einbeziehen. Ne? Also natürlich hängt das immer davon ab, das sind natürlich so Pauschalzahlen, ne? Durchschnittszahlen. In Wirklichkeit hängt es natürlich davon ab, wie weit werden die Daten denn übertragen. Ne? Also nur von hier bis um die Ecke oder über den Atlantik oder so. Und wie sind die einzelnen Network-Switches auf dem Weg? Wie werden die denn betrieben und wie viel Hops gibt es denn da eigentlich? Und das ist natürlich bei jedem Datentransfer unterschiedlich. Deswegen sind das alles nur sehr, sehr grobe Zahlen. Aber es gibt relativ gute wissenschaftliche Untersuchungen, die halt gute Sachen im Detail untersuchen und daraus die Durchschnitte quasi grob angeben. Ich finde, das ist auch, für mich ist nicht so entscheidend, ist das jetzt so ein Punkt, wo, okay, da ist jetzt ein Kilo oder oh, das sind nur 800 Gramm oder das sind 1,2 Kilo oder 1,5 Kilo, sondern in welcher Größenordnung bewege ich mich eigentlich? Mhm. So. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, gibt es Mittel, wie ich zum Beispiel den Netzwerktransfer von mir zu Hause, um jetzt mal ganz bei mir persönlich privat zu bleiben, um die Hälfte zu reduzieren, da kann ich schon kann ich alle 2 Monate schon fast einen Langstreckenflug einsparen, ne? Oder vielleicht alle 3 oder 4 Monate. Also vielleicht kann ich da über das Jahr sagen, hey, indem ich jetzt mal meinen privaten Verbrauch hier runterschraube, durch welche Mittel auch immer, vielleicht auf die Hälfte reduziere, habe ich vielleicht schon 3, 4 Langstreckenflüge dieses Jahr eingespart. Also eine Person, immer bezogen auf, das habe ich mal ausgerechnet, eine Person, ein Flug, Economy Class in einem relativ modernen Langstreckenflugzeug. Variiert natürlich dann auch wieder, ne? Also, aber wie gesagt, nicht zu viele Details. Und das finde ich zum Beispiel schon interessant. Das kannst du natürlich auch, wenn du eine Software baust, eine Anwendung baust, die das im Business macht und die du vielleicht auch skalierst im Rechenzentrum, da kannst du es halt auch hochrechnen, ne? Und weißt das relativ gut. Wenn du auf die Rechner guckst und auf die Kapazitäten im Rechenzentrum oder wo immer du das betreibst, selber in der Public Cloud, wo immer, da gibt es auf der einen Seite ganz gute Zahlen, die auch die Hersteller inzwischen angeben, wie viel CO2-Emissionen entstehen, wenn du zum Beispiel einen so einen Rack von einer bestimmten Firma im Rechenzentrum reinschraubst. Mhm. So, und du weißt dann ungefähr, okay, da sind, keine Ahnung, so und so viel CPU-Einheiten, so und so viel Memory, so und so viel Disk Space drin. Und ich sage jetzt mal, egal wie du es virtualisierst und egal wie du es komprimierst und shiftest, wenn du deine Anwendung in der Cloud oder in einem Rechenzentrum betreibst und sagst, ich hätte gerne 128 Gigabyte Speicher für diese Anwendung, dann muss der auch reserviert werden. Ne? Den kannst du sozusagen nicht beliebig, der kommt irgendwo her. Den Eindruck hat man ja gerne. Ich drücke bei Amazon auf den Knopf und puff, aus der Cloud kommt das irgendwo her. In Wirklichkeit gibt es natürlich die Hardware irgendwo, so, und den Speicher, und der wird auch reserviert dafür. So, ob ich das jetzt nutze oder nicht, ist ja nochmal eine andere Frage. Und das, was ich dann nutze, das kannst du tatsächlich relativ gut umrechnen über diese, was kostet eigentlich die Hardware und was wird da eigentlich angegeben. Und da drin, das finde ich halt auch interessant, in diesen Zahlen, da wird auch ganz gut angegeben, was sind die indirekten Emissionen, die entstehen. Also Ausgang, ich betreibe diesen Rack für 4 Jahre, der hat die und die Kapazität, der ist so und so hergestellt worden. Bei der Herstellung dieser Hardware an sich sind schon die und die Emissionen angefallen, weil das natürlich auch eine Rolle spielt. Also nicht nur immer, welcher Strom wird verbraucht, weil ich die CPU gerade brate, sondern je mehr Hardware ich ins Rechenzentrum reinstecke, desto mehr Hardware muss ich produzieren, desto mehr wird irgendwo produziert, desto mehr Emissionen fallen bei der Produktion an. Und solange das nicht Net Zero ist, und das ist es halt Stand heute nicht und wird es auch so schnell nicht sein, obwohl viele Leute daran arbeiten, macht es halt einen Unterschied, ob ich sage, meine Cloud-Instanz, die läuft mit 64 GB Speicher oder nur mit 32 GB Speicher. Das macht auf einmal einen Unterschied. Ne? Also das, und da kannst du halt auch wieder Vergleiche anstellen und die Zahlen mal hochrechnen. Und da kommst du auch, ich überlege immer so ganz gerne in so Langstreckenflügengrößenordnung. Das ist für mich irgendwie sowas, was ich ganz gut greifen kann irgendwie. Das hat für mich so ein Gefühl von, ja, will ich lieber vermeiden und lieber nicht machen. Und wenn ich das mache, ist es irgendwie ganz schön fies. Und wie viel ist das eigentlich, was ich da verbrauche? Und da kann ich auch in eine ähnliche Größenordnung kommen. Ne? Also wenn ich einfach mal versuche, meine Anwendung mit weniger Speicher laufen zu lassen, mit weniger CPU-Kern laufen zu lassen. Und da gibt es dann eine ganze Menge von anderen Technologien, die eingesetzt werden, um das zu reduzieren. Das kann halt auch einen großen Einfluss haben. Es gibt, wenn man von der anderen Seite guckt, also nicht von den Racks im System, sondern auch von der anderen Seite, gibt es natürlich auch so Durchschnittswerte, die Wissenschaftler mal berechnet haben und die man gemessen hat. So Durchschnittswerte von, wenn ich jetzt 1 GB Speicher da liegen lasse, wie viel Watt verbraucht das Ding eigentlich? Egal, ob ich das benutze oder nicht. Und wenn ich jetzt CPU-Kerne reserviere, wie viel Watt verbrauchen die eigentlich? Und kann man das entsprechend hochrechnen? Da kommt man dann sozusagen in so eine ähnliche Größenordnung. Das nähert sich dann so ein bisschen so an. Wobei das eine hauptsächlich auf den Energieverbrauch abzielt, das andere halt in ganzheitlichen Sicht darauf hat. Aber da komme ich wirklich in Größenordnung, wo ich sage, hey, wenn ich eine Anwendung baue und ich lasse die in der Public Cloud laufen, und das finde ich ist halt immer so eine große Gefahr, obwohl das natürlich auch als Geld kostet, es ist halt auch einfach und lecker, einfach das Knöpfchen zu drücken und zu sagen, ah, ich nehme nochmal 3 Instanzen mehr. Irgendwas mit meiner Anwendung hakt. Ah, ich weiß nicht, vielleicht brauche ich morgen doch ein bisschen mehr. Ich stelle mal die Skalierung so ein, dass ich doch lieber ein bisschen größere Instanz und doch lieber ein paar mehr Instanzen on demand habe und ähnliches. Und da kommt schnell was zusammen, weil es eben auch einfach ist. Ne? Also es ist halt auch ganz, die Hürde, das zu machen, ist super, super, super niedrig und die Kosten sind irgendwie überschaubar. Wenn man das aber umrechnet in die CO2-Emissionen, die dabei entstehen, dann macht es auf einmal einen Unterschied, wenn man wieder diesen Blick hat, ey, lass mal versuchen, das irgendwie auf kleinerem Kram laufen zu lassen und nicht auf größerem Kram. Ne?
Genau, eine Sache, die ich getan habe, also wir hatten ja irgendwie das Vorgespräch, ich glaube, weiß ich gar nicht mehr, Montag, genau, ist, dass ich irgendwie, ich habe den Rest der Woche eine Schulung gemacht und hatte da so ein Kubernetes-Cluster und habe den irgendwie von 3 auf 2 Nodes runtergekürzt und das ging trotzdem nicht. Also es ist halt ein Demo-Cluster nur für einen Tag. Aber das war genau das, wo du irgendwie gesagt hattest, hey, schauen wir mal, ob wir da weniger nutzen können, und wo ich irgendwie gedacht habe, probier es mal aus, und es ging halt nicht. Also das ist auch genau das. Und das mit den 3 habe ich ja halt nicht hinterfragt, weil es ist das kein Geld.
Ja, und wenn du dir Rechenzentren anguckst, da gibt es halt auch Untersuchungen zu, die auch spannend sind, ist, dass dadurch, dass es so einfach ist, die Sachen zu machen, so, und du benutzt jetzt den Kubernetes-Cluster irgendwo in der Public Cloud für deine Schulung zum Beispiel, viele Leute vergessen halt auch, das danach wieder abzuschalten, ne? Der läuft dann einfach nochmal so eine Nacht und den nächsten Tag und die nächste Woche und den nächsten Monat. Und irgendwann stellt man fest, ach ja, ich habe da ja noch den Cluster. Ach, war nur wenig Geld auf der Gesamtrechnung, aber oh ja, hätte ich ja schon vor 2 Monaten abschalten können. Und das klingt so logisch und jeder kennt das, glaube ich, ne? Also es passiert mir auch natürlich, passiert jedem. Aber es gibt da halt auch echte Zahlen zu, ne? Also es gibt da Untersuchungen so, die geguckt haben. Wir gucken uns mal Rechenzentren von Unternehmen an. Was läuft da eigentlich? Und was wird davon eigentlich tatsächlich effektiv benutzt? So, und das hat gigantische Unterschiede. Ne? Also die Studien, die sind halt so alle so, es gibt ja eine Studie von einem Forscher von Stanford, die haben sich halt, ich glaube, 16.000 oder sowas angeguckt, also 16.000 verschiedene Zentren und Instanzen. Und die haben halt herausgefunden, dass ein Drittel von dem Zeug, was da drauf läuft, so ein Drittel von allen VMs und so weiter, ein Drittel wird gar nicht benutzt, so, also null, ne? Verbraucht nur Strom, weil es da ist, und das verbraucht halt tatsächlich auch Strom, also auch wenn du dann nichts benutzt, so verbrauchst durch das Reservieren, durch so bestimmte Sachen, die passieren, dann passiert doch mal ein Update unter der Haube und sonst irgendwas, das verbraucht einfach signifikant Strom, wird gar nicht benutzt, und ein weiteres Drittel, das hatte so eine Utilization von so 5% über die Zeit. So. Da siehst du, allein da hast du schon ein Einsparpotenzial an Energieverbrauch, das ist halt gigantisch. Ne? So einfach mal und das finde ich interessant, die Awareness dafür zu haben, dass ich da auch schon mit relativ einfachen Mitteln, in Anführungszeichen, oder mit Gedanken in diese Richtung vielleicht auch schon einen großen Effekt hier und da erzielen kann. Mag nicht für jeden so sein und vielleicht gucken auch schon viele drauf, klar. Aber einen Blick darauf zu haben, ist schon, glaube ich, wichtig.
Und ich finde, also da, ohne das ausprobiert zu haben, weil ich in diesem Bereich nicht tätig bin, aber da könnte ja auch ein Charme drin liegen, über die Kompensation sich ein Finanzmodell zurechtzulegen. Also du kannst ja sagen, du kannst irgendwie einigermaßen vernünftig kompensieren für 35 Euro die Tonne. Dann sagst du, die Laufzeit ist aber zu lang und vervier- oder verfünffachst das virtuell. Liegt es dann irgendwie bei 150 Euro die Tonne, und dass du bei deiner Kostenbetrachtung, nehme ich jetzt hier noch eine Instanz dazu oder nicht, eben nicht nur das betrachtest, was du an Amazon, Google oder sonst wen bezahlst, sondern das, was du virtuell dafür an Klimakosten bezahlen müsstest. Und dann hat das vielleicht nochmal einen anderen Hebel, weil dann ist es nicht einfach nur Taschengeld oder Portokasse, sondern dann bist du vielleicht in einem Bereich, wo du dir ernsthaft Gedanken machst, ob du das wirklich tun möchtest.
Ich finde zusätzlich darüber hinaus macht es halt auch Sinn, das zu einem integralen Bestandteil von Clouds, von Rechenzentren, von Anwendungen zu machen. Ne? Dass du einfach, dass das auch ein Feature ist in Zukunft. Ne? Also die Frage ist ja auch, wo betreibe ich denn die Software nachher und wo wird denn wie viel erzeugt? Dass es halt auch dick draußen dran steht. Ne? So im Sinne von, ey, wenn du hier 20 Instanzen mit so und so viel, dann heißt das nachher auch, das an CO2-Emissionen, und ob das jetzt so, ob du das jetzt in Kompensation noch umrechnest, ist natürlich noch leckerer dann, so, weil es einen monetären Anreiz hat. Aber alleine schon, dass du quasi das Schild draußen dran hast und sagst, hey, hier läuft so, erlaubt dir jetzt zum Beispiel auch zu sagen, ich betreibe es lieber da drüben, da entsteht nur die Hälfte aus irgendeinem Grund, weil das Rechenzentrum optimaler ist, effizienter funktioniert und ähnliches. Ne? Oder ich kaufe eine Software und betreibe die. Ich vermisse da eigentlich auch das Schild drauf, hey, diese Software erzeugt im Betrieb das und das. Und hey, die andere Software, die kostet vielleicht das Gleiche, hat 2 Features weniger, aber nur die Hälfte an CO2-Emissionen. Klingt irgendwie interessant. Ne? Also um auch diese Awareness wieder zu steigern, was erzeuge ich eigentlich? Nicht nur, wenn ich das selbst entwickle, auch wenn ich das verkaufe, auch wenn ich das kaufe, auch wenn ich das betreibe, wo betreibe ich das? Oder auch in welchem, und da geht es ja auch in die Architekturrichtung, mit welcher Softwarearchitektur gestalte ich sowas zum Beispiel? Weil wenn ich da über, ich brauche es eigentlich nicht, dann will ich es eigentlich auch nicht laufen lassen, nachdenke und versuche das auf die Spitze zu treiben und zu automatisieren, dass ich mich eigentlich nicht mehr selber darum kümmern muss, ach, ich habe wieder vergessen, den Ausknopf zu drücken, dann komme ich natürlich schnell in diese Serverless Function as a Service Ecke hinein, so einen bestimmten Stil, solche Sachen zu bauen, als einen Aspekt des Ganzen, die mir dann wieder Sachen erlauben zu machen und zu automatisieren, damit ich eben nicht das per Hand vergesse, selber machen muss, einen großen Aufwand damit habe, sondern eigentlich ich das sozusagen weiter runterdrücken kann und sagen kann, viel wird davon eben auch von einer Plattform, von einem Rechenzentrum, von meiner Softwarearchitektur schon miterledigt. Ne?
Genau, also Serverless
würde... zumindest schon diesen Gedanken, das zu machen.
Genau, Serverless würde ja bedeuten, dass ich eben eine Funktion deploye und da wird eben die Infrastruktur nur tatsächlich dann hochgefahren, wenn sie halt MB sozusagen genutzt wird. Die Friederike Schertel hat gerade in YouTube, hat die Frage gestellt, welche Metriken lohnen sich zu tracken in einer Umgebung, wenn ich Cloud-Anbindungen habe? Gibt es da schon Empfehlungen, Paper? Das ist ein bisschen das, was wir gerade eben, also was wir jetzt schon diskutiert haben. Ich würde es trotzdem eigentlich gerne sozusagen einen Schritt konkreter haben. Also mal ganz blöd gesagt, ich hab einen Amazon-Account. Also tatsächlich habe ich privat einen Amazon-Account für so ein paar Geschichten. Zum Beispiel läuft da ein DNS drüber und eben tatsächlich auch eine Serverless-Funktion. Habe ich jetzt eine einfache Möglichkeit herauszufinden, wie viel CO2 das erzeugt? Und ist es irgendwie, also würde ich jetzt aus einer Klimaperspektive, wäre es da besser, wenn ich jetzt sagen würde, Amazon vielleicht irgendwie nicht, sondern lieber Azure oder Google, also ich nehme die als irgendwie die drei großen Cloud-Anbieter wahr, kann ich da irgendwas machen?
Ich kenne keine einfache Möglichkeit, das genau rauszufinden. Also ich sage jetzt mal, zu deinem Amazon-Account zu gehen und zu sagen, jetzt zeig mir nicht nur die Kosten an, zeig mir auch den CO2-Verbrauch an. So. Das wäre eigentlich das, was ich haben will. Ne? Das wäre eigentlich mein Feature-Request an den Cloud-Provider. Zu sagen, ey, zeig mir nicht nur die Kosten an, zeig mir mal die CO2-Ampel an. Ne? Wo stehe ich denn hier mit meinem Verbrauch? Das ist technisch möglich, das kann man machen. So, es muss halt gemacht werden. So, das andere ist, dass es natürlich Statistiken gibt über die Rechenzentren, also ich sag mal so, über die einzelnen Rechenzentren, von die du jetzt angesprochen hast, ne? Microsoft, Google und Amazon. Da kannst du ungefähr dran erkennen, welche Rechenzentren zum Beispiel vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden, welche nicht, als ersten Schritt. So, da gibt es halt relativ, also das gibt es irgendwo sozusagen, diese Übersicht, die ist nicht einfach zu finden, aber sowas gibt es, das ist auch öffentlich, die Information, und wird auch von den Unternehmen rausgegeben. Und da spielt, glaube ich, also ich will jetzt keine Werbung für irgendein Unternehmen machen, aber wenn die Zahlen richtig im Kopf habe, spielen da sozusagen Google und Microsoft weit oben mit. Amazon hinkt hinterher mit ihren Rechenzentren, was die Versorgung mit erneuerbaren Energien angeht. Google hat das, glaube ich, flächendeckend gemacht, wobei das auch, wenn man in den Detail reinguckt, muss man wieder gucken. Bei Amazon ist es, glaube ich, bei bestimmten Rechenzentren so, bei bestimmten nicht. Müssen wir mal rausfinden, habe ich nicht im Kopf. Vielleicht kann man das irgendwo rausfinden. Das wäre dann für mich vielleicht, wenn die Millisekunde Latenz nicht die Superrolle spielt. Ein interessanter Gedanke, wähle ich für meine Anwendung lieber, wenn ich schon bei Amazon bin, dann lieber die Region sowieso aus und damit bin ich halt in der, die schon mit erneuerbaren Energien betrieben wird und nicht die andere, die noch nicht mit erneuerbaren Energien betrieben wird, weil ich glaube zum Beispiel die, wenn ich es richtig weiß, aber kann ich auch total falsch mitliegen, die Lieblingsregion, die alle immer benutzen, ist das Urrechenzentrum, das ist, glaube ich, noch nicht so mit erneuerbaren Energien perfekt versorgt, wenn ich das so richtig im Kopf habe, aber es ist nur so ein vager Eindruck, den ich noch so im Hinterkopf habe.
Das, ja. Genau, und haben wir damit jetzt irgendwie einen hervorragenden Business Case, eine Nische identifiziert für ein Unternehmen, was wir gründen könnten, was sich einfach die Cloud-Rechnung nimmt und dann irgendwie sagt, hast du mal nachgedacht über, um den die CO2-Emission zu reduzieren. Wäre also etwas, was jemand mal machen könnte.
Ich glaube, das wird noch passieren. Ich glaube, es wird, der CO2-Preis, in Anführungszeichen, die CO2-Menge, das wird ein wichtiger Bestandteil von solchen Rechenzentren, Softwareprodukten, Informationen für den Kunden werden muss.
Das hoffe ich, ja. Genau, und also die Friederike fragt jetzt nämlich nochmal danach, ich glaube, das passt auch gerade gut zu der Diskussion, gibt es eine Möglichkeit, den CO2-Verbrauch einer Cloud-App selber zu berechnen oder zumindest zu schätzen? Von dem, was du vorher gesagt hast, hört es sich an, wie das müsste man eigentlich aus den Serverdaten rausbekommen.
Du kannst, es gibt so, es gibt grobe Daten, die du berechnen kannst aus den, aus der Größe der Instanzen, die du reservierst. Also wenn du sagst, ich reserviere so und so viele Instanzen mit so und so viel CPU und so viel Memory als wesentliche Komponenten, Netzwerk mal kurz weggelassen, dann kannst du diese Durchschnittswerte dafür nehmen und das damit sozusagen hochrechnen. Das geht. Also das, da liegst du, glaube ich, irgendwas bei 2 Watt pro Gigabyte Memory und für die virtuelle CPU kannst du auch irgendwas so, ich glaube, so um die zwischen 20, 25 Watt. Da gibt es auch viele Diskussionen, was ist das virtuell und verbraucht das ja nicht immer und nicht zu jeder Zeit wird runtergefahren, raufgefahren. Das ist auch nicht so, aber um mal so eine Größenordnung zu kriegen, ne, kann man das sozusagen, ist das eine Herangehensweise, das einfach zu berechnen. So, und das andere ist halt tatsächlich wirklich, dass du sagen kannst, du nimmst halt die Standardzahl aus dem Rack so und rechnest die runter auf, okay, das ist eigentlich so und so viel Speicher, so und so viel CPU werden mir da hardwaremäßig zur Verfügung gestellt. Wahrscheinlich kannst du relativ gut das mappen auf deine Anwendung, die du baust, wo du sagst, ich reserviere so eine Maschine oder so eine VM oder so eine Cloud-Instanz dafür oder so viele davon. Und die betreibe ich für eine bestimmte Zeit und kannst das dementsprechend umrechnen. Das kannst du zumindest grob abschätzen. Ja. Genau. Da können wir auch im Link, kann ich im Link auch nochmal irgendwie, können wir in den Shownotes oder so mal, kann ich noch ein, zwei Links irgendwie reinpacken, denn
das wäre super.
Kann man da vielleicht nochmal zu ein, zwei Beispielen kommen. Es ist natürlich schwierig in so Public Cloud Umgebung rauszufinden, welche Hardware benutzen die denn eigentlich, und weil das denn auch irgendwelche Betriebsgeheimnisse sind und ähnliches. Das kriegst du natürlich nicht genau raus. Aber du kannst natürlich sagen, okay, so ein Standardding, keine Ahnung, also ich weiß jetzt von Dell zum Beispiel, da kannst du halt direkt das Product Sheet runterladen, da steht direkt drauf, hier, das ist der CO2-Footprint von diesem Rack über die gesamte Lebenszeit in dieser Größe mit Herstellung. Das ist die Zahl und die haben wir so und so berechnet. Ist aber relativ gut transparent gemacht. Und wenn man das als Beispiel nimmt, das kann ich trotzdem heißen, dass in deinem Rechenzentrum das wieder ein bisschen anders ist. Aber es gibt so eine Größenordnung zumindest.
Ja, und also vielleicht an der Stelle, also mein gesundes Halbwissen ist halt, dass die großen Cloud-Hersteller bei den Rechenzentren halt irgendwie lustige Optimierungen machen. Ich meine, dass die zum Beispiel tatsächlich keine Server mit Netzteilen haben, sondern dass sie eben Gleichstromversorgung innerhalb des Rechenzentrums haben mit den entsprechenden niedrigen Voltzahlen, also nicht 110 oder 220 Volt, sondern was auch immer es ist, halt irgendwie 12 Volt und dadurch die Netzteile irgendwo draußen haben und da halt eine ganze Menge Optimierungen machen, weil eben der Energieverbrauch ja auch irgendwie Abwärme produziert. Die Abwärme sorgt dafür, dass man dann irgendwie kühlen muss. Das sorgt dafür, dass die Rechenzentren irgendwie aufwendig werden. Also sprich, dass die sind da halt am Optimieren, auch aus anderen Gründen, also aus Kostengründen und auch aus...
Auf jeden Fall.
Genau.
Und von daher... Es gibt auch Rechenzentren, die werden speziell in Regionen gebaut, wo es kalt ist, ne? Also
ja, genau.
nicht in Kalifornien, wo es heiß ist, nicht in der Wüste bauen, sondern in der Region, wo es eh schon saukalt ist. Dann hast du weniger Stress mit das Zeug runterzukühlen, weil es eh schon kalt ist drumherum. Also das hat tatsächlich auch einen großen Effekt. Und ich glaube, da kann man auch die Pauschalregel ist natürlich, dass die großen Rechenzentrenbetreiber, die viel Energie darauf investieren, sowas zu optimieren, wie Amazon und wie Google, die können das natürlich in der Regel viel, viel, viel effizienter betreiben als mein kleines eigenes Rechenzentrum, was ich in-house habe. So, also die haben halt einfach andere Möglichkeiten, das zu machen. Deswegen, wenn man nur darauf guckt, ist es natürlich günstiger, das in so einem großen Rechenzentrum zu betreiben, anstatt in seinem eigenen kleinen. Ist ja nur ein Aspekt dieser Wahl, ne? So, logischerweise. Aber da passiert halt super viel.
Genau. Wir sind jetzt fast am Ende. Der Verbaute hat noch eine Frage gestellt und die fand ich jetzt tatsächlich so auf Twitch. Ach nee, erstmal der MCBU16 auf Twitch hat gesagt, das Unternehmen, also ein Unternehmen, das jetzt sagen würde, das ist das CO2, was ihr verbraucht und da sozusagen eine Rechnung aufbaut, das würde dann von Amazon absorbiert werden. Wenn das ein Geschäft wäre, würden die das halt schon selber tun. Ja, aber nicht. Also ein Buyout ist jetzt irgendwie auch nicht so das Schlechteste. Also vielleicht würde ich dann trotzdem das Unternehmen gründen und es erzeugt irgendwie vielleicht auch Druck. Jetzt aber nur zu der Frage oder Bemerkung von dem Fabauti. Ich hatte neulich auf Twitter gelesen, dass Java-Programme im Vergleich zu C die doppelte Menge Energie verbrauchen, sollten wir sowas bei der Auswahl der Programmiersprachen beachten. Erstmal, um das einzuordnen, wenn ich das richtig entsinne, hat die gute Jutta Eckstein berichtet, dass ihr Partner, der Nico Iosotis, der irgendwie einer von den Leuten ist, die irgendwie ganz viel mit C++ machen und da ganz viel Ahnung haben, sie hat irgendwie gehört, wie der gesagt hat, der Stromverbrauch von C++ ist ungefähr halb so viel wie der von Java im Rahmen einer Schulung. Und da gab es irgendwie eine längere Diskussion, wo unter anderem denn auch der Brian Götz sich eingeschaltet hat und gesagt hat, du, das Paper, was du da übrigens zitierst, das sieht für Java nur ein Overhead von 35%. Also ich finde es erstmal wichtig, wenn es sich zumindest darauf bezieht, das sozusagen einzuordnen, weil, also nicht damit jetzt irgendwie Legenden entstehen, aber unabhängig davon, ist das was? Sollten wir halt schauen, welche Programmiersprache wir benutzen, um damit CO2 zu reduzieren?
Es gibt, glaube ich, eine relativ gute Übersicht dazu, auch also wissenschaftlich erzeugt, keine grobe Schätzung. Ich glaube, die bekanntesten 40, 50 Programmiersprachen auflistet in Bezug auf den Energieverbrauch und das analysiert haben. Da kann man das relativ einfach absehen, wo ist C, wo ist C++, wo ist Java, vor allen Dingen, ich sag mal, in Relation auch zu anderen, nur als Referenz. Da hat man eine relativ solide Grundlage, auf der man argumentieren oder diskutieren kann, und relativ solide Zahlen dazu. Mein persönliches Gefühl ist, dass das nicht der entscheidende Faktor ist in der Gleichung. Es wäre nicht die erste Optimierung, die ich versuche sozusagen zu machen. Und jetzt zu sagen, ja, jetzt nehmen wir alle, programmieren wir alles nur noch in C anstatt in Java oder sowas, weil C ist halt top-notch, was den Energieverbrauch angeht, und Java ist halt drunter, so, und viele andere noch weiter drunter. Ich glaube, da ist so ein bisschen wie beim Optimieren bei der Entwicklung. Da kannst du auch schnell reinfallen im Sinne von, du optimierst hier mal die Sprache und deswegen, und dadurch ist es alles besser. Aber die Folgewirkung ist, oh Gott, du produzierst auf einmal den zehnfachen Code und zum Schluss brauchst du doppelt so lange und deswegen betreibst du alle deine Entwicklungsgeschichten doppelt so lange und dann kommt unterm Strich das doch nicht dabei raus. Es wäre nicht meine erste Schraube, die ich versuche zu drehen, um den CO2-Verbrauch zu optimieren. Ich glaube, da gibt es größere Hebel, die man vorher machen kann. Gerade was so den Betrieb angeht, das ist.
Genau, und du hattest ja selber auch gesagt, dass in den Rechenzentren halt massiv einfach sozusagen Kapazität rumliegt und das wäre halt, also das ist vielleicht irgendwie der größere Hebel, nicht? Und sowas wie Serverless beispielsweise, wo sowas ausgeschlossen ist. Gut, damit sind wir so ein bisschen am Ende der Zeit angekommen. Es ist jetzt auch nicht so, dass. Genau, und wir haben die Fragen soweit, glaube ich, auch alle beantwortet. Noch irgendwas zum Abschluss, was wir diskutieren sollten? Irgendwas, was ich sagen sollte? Dann würde ich sagen, vielen Dank. Ich glaube, das war ganz spannend, also zwei sehr unterschiedliche Perspektiven. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ja, ich wünsche uns allen ein schönes Pfingstwochenende. Und hoffe, dass wir uns da irgendwie sozusagen gut erholen können. Bis dahin. Vielen Dank.
Tschüss. Okay.